Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 13. März 2024. Schauen Sie sich unbedingt den Film Oppenheimer an. Das ist ein Meisterwerk der Gegenwart, großer Abräumer bei den Oscars, 7 Preise zu Recht. Und es ist ein Film, der gerade in der heutigen Zeit eine explosive Aktualität entwickelt. Es ist nämlich ein Film gegen den Kalten Krieg, gegen diese Scharfrichter- und Inquisitorenmentalität, die damals wütete, die aber stets gefährlich lauert. Auch heute breitet sich da dieses klirrende Schwarz-Weiß, dieses Frontendenken wieder aus. Und das macht den Film so wertvoll. Er macht nicht offizielle und sozusagen pädagogische Oberlehrerbezüge zur heutigen Zeit, aber das kommt einfach aus der Geschichte heraus. Christopher Nolan, der Regisseur, erzählt das Leben des amerikanischen Physikers J. Robert Oppenheimer, des Entwicklers der amerikanischen Atombombe, der sich dann wandelt zu einem Verfechter von Abrüstung und Verständigung, was ihm dann die Rechten, die militaristischen Kreise in den USA als Landesverrat auslegen. Der amerikanische Prometheus in Anlehnung an die griechische Sagengestalt. Prometheus, das war ja der, der den Göttern das Feuer gestohlen hat, worauf ihn Göttervater Zeus erzürnt an einen kaukasischen Felsen schmiedete. Und ein Adler kam dann jeden Tag, um Prometheus die Leber rauszupicken, worauf diese sich dann immer wieder erneuerte. Also eine ewige Qual, ein ewiges Martyrium da für diesen Hybris Prometheus, der sich erfrechte, er dreistete, den Göttern das Feuer zu stehlen. Und J. Robert Oppenheimer, das ist hier dann sozusagen die Anspielung, ist gewissermaßen der moderne Prometheus, der den Göttern das Atombombenfeuer gestohlen hat und dann auch durch die Hölle gehen musste, sozusagen ein persönliches Martyrium durchlitt. Was mich speziell beeindruckte, abgesehen von der perfekten Machart, von den großartigen Schauspielern, mich speziell beeindruckte, war die Differenziertheit. Der Kalte Krieg war ja eine Zeit der klarsten Fronten und der klirrenden Gegensätze. Und da fällt es natürlich auf, dass der Regisseur versucht, ganz subtil hier auch die unterschiedlichen Charaktere auszuloten, in ihrer Zerrissenheit zu zeigen. Und selbst die Bösewichte, die Bad Guys, kommen nicht so schlecht weg. Überragend übrigens Robert Downey Jr., hat auch einen Oscar gewonnen, als Gegenspieler Louis Strauss von Oppenheimer und Oppenheimer dargestellt von Cillian Murphy, auch eine ganz herausragende Darbietung. Also das müssen Sie sich anschauen. Das ist der Film zur Zeit und eben das Wohltuende auch, dass nicht das infantilistische und moralisierende Kino dafür einmal die Oberhand hatte, sondern ein richtiger guter Film, der einen großen und auch geschichtsmächtigen Stoff hier in fantastischen Bildern und sehr originell zu erzählen weiß, mit vielen bekannten Persönlichkeiten aus der europäischen Geschichte, unter anderem Albert Einstein kommt da vor. Und man möchte hier gleich anfügen, dass einige deutsche Politiker und Medienschaffende sich diesen Film unbedingt anschauen sollte, denn diese kriegsgurgelnde Konfrontationsstimmung, die der Film kritisiert, die ist ja heute Mode, nicht zuletzt in Deutschland. Ich lese in den Morgennachrichten, dass ungeachtet des Vetos des Kanzlers da im Verteidigungsministerium jetzt die Bedingungen geschaffen werden, diesen Taurus trotzdem, diesen Marschflugkörper nach Russland zu liefern. Also die Kriegsbereitschaft, die Sprungbereitschaft sozusagen der deutschen Eliten ist nach wie vor sehr, sehr groß. Und anstatt das zu kritisieren, das ist mein persönlicher Eindruck, anstatt das zu kritisieren, machen hier die Medien mit. Und ich finde es bezeichnend, dass heute Morgen in der Welt auch der Film Oppenheimer kritisiert wurde. Zwar ein interessanter Artikel, aber die Stoßrichtung ist entlarvend. Denn die Welt gehört natürlich auch zu jenen Zeitungen, die dafür eine Entgrenzung und Eskalation des Krieges sind. Und die spüren natürlich ganz genau, was da für eine Botschaft mit Oppenheimer verbunden ist, nämlich die Botschaft des Gegenteils, auf Verständigung zu setzen, selbst dann, wenn man mit einem Gegner konfrontiert ist, wie die Vereinigten Staaten damals mit der Sowjetunion. Oppenheimer engagierte sich dafür, die nuklearen Geheimnisse mit der Sowjetunion zu teilen, um ein Wettrüsten zu verhindern. Das wurde ihm dann erst recht als Agententätigkeit für Moskau ausgelegt. Auswärtiges Amt denkt weiter über Taurus-Lieferungen nach. Das unterstützen die führenden Publizisten, unter anderem auch Bertolt Kohler von der FAZ. 23 Milliarden Euro, sage und schreibe, will Bundesfinanzminister Robert Habeck aufwerfen, um die deutsche Industrie da auf den grünen Weg zu bringen. Das ist Planwirtschaft, das ist die Anmaßung der Politik, sozusagen entscheiden zu können, wie Produktionsabläufe in Zukunft laufen sollen. Ich meine, das ist der eigentliche Skandal an dieser grünen Politik. Das ist die Hybris, das ist die Selbstüberschätzung, dass sich Politiker einbilden zu wissen, wie die Mobilität in 10, 20 Jahren sein soll, dass sie sich anmaßen zu wissen, wie die Industrie zu produzieren hat, wie sie ihre Verfahren zu gewärtigen hat. Dass man hier in dieser Art und Weise sich einmischt, das ist per se gefährlich, weil die Politik gar nicht über das Wissen verfügt, über den Durchblick und die Hellsicht in der Kristallkugel, ja, herausfinden zu können, wohin sich die Wirtschaft entwickelt. Das muss man den Konsumenten überlassen. Und wir sehen ja, dass der grüne Weg alles andere als selbstverständlich ist. Die Leute kaufen keine Elektroautos mehr, wenn sie nicht subventioniert werden. Trotzdem versucht man hier mit der Brechstange und dem Geld von Ihnen, 23 Milliarden Euro, diesen planwirtschaftlichen Weg zu beschreiten. Dann ist mir aufgefallen, ein kritischer, ja, vielleicht kritisch ist zu viel gesagt, aber doch ein interessanter Artikel heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen, der immerhin unmissverständlich festhält, dass dieser Taurus 500 Kilometer mindestens weit fliegen könnte, sehr tief und auch in der Lage wäre, den Kreml zu treffen. Also eine Eskalation, eine Angriffswaffe schlechthin, das kommt allmählich nun doch etwas ins Bewusstsein. Dann ist ein großes Thema dieser Prozess, der jetzt läuft gegen die AfD. Man möchte die Partei von Seiten des Verfassungsschutzes zu einem, ja, extremistischen Beobachtungsfall machen. Dagegen wehrt sich die Partei, sie wehrt sich zu Recht. Und in der Schweiz lesen wir jetzt doch ab und zu Artikel, die immer mehr Fragezeichen setzen hinter diese Institution des Verfassungsschutzes. Heute Morgen etwa in der Neuen Zürcher Zeitung wird gar die Abschaffung des Verfassungsschutzes gefordert. Das habe ich hier ja schon oft vorgetragen. Das ist für mich eine Institution, eine Behörde, die die Demokratie gefährdet. Der Verfassungsschutz ist ja direkt der Regierung unterstellt. Und ich weiß nicht, in welchem anderen demokratischen Land es so etwas gibt, dass also ein Überwachungs- und Spitzelorgan, das ja auch V-Leute und Provokateure installieren kann, dass so ein Organ in einer Demokratie die Opposition bekämpfen kann, das ist durchschlagend undemokratisch. Das ist das Gegenteil von dem, wie es laufen sollte. Und wenn man da etwas einsteigt in die Berichterstattung, ist mir aufgestoßen, offensichtlich kommt man in den ins Beobachtungsvisier des Verfassungsschutzes, wenn sie Begriffe verwenden wie Corona-Diktatur. Das sei vielfach von AfD-Politikern und Funktionsträgern verwendet worden und dies delegitimiere die verantwortliche Regierung bzw. das Parlament, auch sei es ein unstatthafter Vergleich mit der Nazizeit. Meine Damen und Herren, das sind einfach verrückte Argumente. Auch in der Schweiz haben wir von Corona-Diktatur gesprochen. Ich habe schon von Corona-Diktatur gesprochen. Und es waren ja auch Diktate. Es war eine Diktatur, nicht eine Diktatur im Stechschritt und in der Uniform. Aber man muss sich vielleicht auch mal von der Idee verabschieden, dass Diktaturen nur sozusagen anhand ihrer Kostümierung zu erkennen seien. Nein, sondern die Art der Entscheidung ist doch hier das Ausschlaggebende. Und in der Corona-Zeit wurden die Parlamente ausgeschaltet, wurde in der Schweiz sozusagen über die Köpfe der Leute hinweg, über ihre Freiheit mehr oder weniger der Daumen rauf oder der Daumen runter gesetzt. Das waren Diktate, das war ein Ausnahmezustand. Das müssen Sie doch sagen dürfen. Wenn Sie das nicht mehr sagen dürfen, dann leben Sie in einer Diktatur. Also hier öffnen sich Abgründe in diesem Verfahren. Ging wirklich alles mit rechten Dingen zu, als die Kommission EU Mitte Dezember 10 Milliarden Euro für Ungarn freigab? Das EU-Parlament will dagegen klagen. Die EU-Kommission unter Anklage des Parlaments. Und bei mir verdichtet sich da der Verdacht, dass diese ganze Geldervergabe in der Europäischen Union hochpolitisiert ist. Also kaum haben wir in Polen eine neue Regierung, da fließen die Milliarden, aber gegen den bösen Viktor Orban in Ungarn, da müssen die Schleusen zugedreht werden, da darf dann der Rubel nicht mehr rollen, beziehungsweise der Euro. Hier wird doch das Geld eindeutig als Zuchtpeitsche, als Reitpeitsche, als Disziplinierungsinstrument eingesetzt. Die Oscar-Preisträger und der Missbrauch des Holocaust, das habe ich heute Morgen in der Welt gelesen. Ja, da hat man sich nun aufgeregt darüber, dass der Regisseur Jonathan Glazer bei der Oscar-Verleihung über Gaza sich geäußert hat. Das ist der Filmemacher von The Zone of Interest. The Zone of Interest behandelt ja die Familie des KZ-Kommandanten Höss in Auschwitz, wie die da in ihrer relativen Idylle gelebt haben, während draußen die Todesfabrik, die Mordfabrik wütete. Und ich habe die Rede ja gehört, ich war an den Oscars und Jonathan Glazer hat einfach daran erinnert, dass dieser Film auch ein Mahnmal sein soll, dass man sich heute immer wieder vergegenwärtigt, wo Menschen unter fürchterlichen Umständen politisch zu Tode kommen. Und das ist eben auch im Gazastreifen der Fall. Und da haben sie jetzt in Deutschland auch so eine Art Sprechgebote oder gedankenpolizeiliche Maßnahmen, dass man das nicht kritisieren soll. Aber es wird ja weltweit kritisiert und es zeichnet sich ab. Und das müssten ja gerade die Freunde von Israel mit zunehmender Bestürzung zur Kenntnis nehmen, dass eben Israels Ansehen in der Welt massiv leidet durch diese Art der Kriegsführung, durch diese letztlich aus meiner Sicht sehr tragische Situation da draußen, die man nicht mit einfachen Schlagworten da zusammenfassen, die man mit einfachen Schlagworten nicht beikommen kann. Aber wo ist jetzt das Problem, wenn ein Regisseur sich dazu äußert? Also in den Vereinigten Staaten von Amerika haben sie mittlerweile weniger Moralismus als in Deutschland. Und dann faszinierend, das lässt auch aufhorchen, Ukraine-Politik heute Morgen in der Welt. Der Westen überschätzt Wladimir Putins imperiale Gelüste. Da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, bin ich jetzt in der Weltwoche gelandet. Solche Schlagzeilen, solche Titel habe ich doch in der Welt bis jetzt gar nicht lesen können. Die war dermaßen auf dem Konfrontations- und Kriegstrip gegen Russland. Das ist eben interessant, dass jetzt auch in dieser Mainstream-Presse, in den NATO-Medien gewissermaßen doch die Wirklichkeit allmählich wieder etwas Einzug hält, dass man Artikel, Aufsätze, Stellungnahmen zu Gesicht bekommt, die etwas Zweifel anmelden an diesen schablonenhaften Beurteilungen, an diesem Mainstream da, wie man das Kriegsgeschehen einordnet in der Ukraine. Das finde ich sehr positiv, das finde ich erfreulich. Versorgung in Russland. Hier sagen viele, schaut euch an, eure ganz tollen Sanktionen und Moskau boomt. Ja, das ist eben auch so etwas, was man immer unter dem Deckel halten wollte. Die Sanktionen, der Wirtschaftsboykott gegen Russland, der scheint nicht zu verfangen. Natürlich schadet das einem Land, wenn du dermaßen ausgegrenzt wirst. Aber das Ziel, Russland in die Knie zu zwingen durch einen Wirtschaftskrieg, das ist nicht erreicht worden. Und auch das Ziel, militärisch die Russen zu schlagen, das ist außer Reichweite. Man hat die Russen unterschätzt. Und jetzt hat man einfach die Wahl zwischen zwei Optionen. Man kann entweder die Zerstörung und die, das Gemetzel verlängern oder man kann sich für Verhandlungen einsetzen, auch mit jenen, die man bis jetzt so maßlos verteufelt hat. Ich habe heute Morgen eine Zuschrift erhalten, auch von einem Leser oder von einem Zuschauer von Weltwoche Daily, der mir gesagt hat, ja, wir brüten da viel zu viel Verständnis für die russische Seite aufbringen. Und da muss ich einfach immer wieder erwidern, ich meine, man muss sich ja um größtmögliches Verständnis bemühen. Das heißt nicht, dass man etwas rechtfertigt. Aber Leute, die es eben immer in dieser Konfrontation, in dieser Schwarz-Weiß-Folie drin sehen, für mich eben Ausdruck jener kalten Kriegsstimmung, in der wir heute allmählich wieder drinstecken, umso wichtiger sind Filme wie Oppenheimer, die dagegen in dezidierter und künstlerisch bezwingender Form Stellung beziehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir sind mit unserem Programm durch und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren, interessanten Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen, wenn ich Ihnen die neue gedruckte Weltwoche unter anderem vorstellen darf. Macht's gut und einen schönen Tag.